Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Genießen Sie angenehmen Aufenthalt statt anstrengender Wartezeit. Denn mit der Platinum Card erhalten Sie Zugang zu mehr als 1400 Airport Lounges weltweit. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Scholt Wilhelm und ich liefere Ihnen heute ausnahmsweise nicht das Thema des Tages, sondern die erste Folge unseres neuen Standard-Podcasts CEO. Darin interviewen Gerold Riedmann und Petra Stulber aus der Standard-Chefredaktion die wichtigsten Wirtschaftstreibenden Österreichs. Warum? Weil wir in diesen schwierigen Zeiten der Rezession und Transformation wissen wollen, was in den Schaltzentralen der großen Konzerne passiert und wie die Menschen ticken, die die Entscheidungen für Hunderttausende Angestellte allein in Österreich treffen. Und so, wie ich die Hörgewohnheiten unserer Thema des Tages Community einschätze, glaube ich, dass sie das auch interessieren könnte. Wer die erste Folge von CEO hören möchte, bleibt jetzt einfach gleich dran. Darin verrät der ehemalige ORF- und RTL-Chef und heutige Warner Media International-Vorstand Gerhard Zeiler, wieso er glaubt, dass Donald Trump den Amerikanern die größte wirtschaftliche Niederlage bescheren wird. Im Gespräch mit Gerold Riedmann erklärt Zeiler auch, wie er in der Medienwelt erfolgreich wurde und was sein größter Fehler war. Und über sein exorbitantes Gehalt spricht er auch. Wer neue Folgen von CEO hören will, sobald sie erscheinen, abonniert am besten den eigenständigen CEO-Kanal auf Spotify oder wo auch immer Sie Podcasts hören. Das ist Folge 1.
Herzlich willkommen, Gerhard Zeiler.
Vielen Dank für die Einladung.
Starten wir ganz vorne. Sie haben 1955 das Licht der Welt erblickt. Für alle, die jetzt nachrechnen wollen, ja, der 70. Geburtstag steht im Programm in diesem Jahr und das Licht der Welt haben Sie gemeinsam mit Ihrem Zwillingsbruder, dem Helmut, erblickt.
Stimmt, ja.
Die Familie wird als sozialdemokratisch geprägt beschrieben. Wie drückt sich das dann aus in Kindheitstagen? Wie haben Sie Ihre Kindheit und die sozialdemokratische Prägung der Familie erlebt?
Also es ist so, dass mein Großvater bekennender Sozialdemokrat war und sein Bruder der SPÖ-Nationalratsabgeordnete für Otterkring. Also für Wien, aber damals hatte Otterkring noch einen eigenen Nationalratsabgeordneten. Und da ist man natürlich von Anfang an geprägt. Ja. Meine Großeltern, es war immer klar, dass die ganze Familie SPÖ-Mitglied zu sein hat. Für mich als Jungen war das ja gar nichts Außergewöhnliches. Mein Vater hatte nicht immer die gleiche politische Ansicht, aber meine Großeltern haben ihn dann auch überzeugt, dass er auch bei der SPÖ sein muss. Aber das hat auch einen eigenen Stellenwert bei uns gehabt. Und der Stellenwert hat geheißen, jeder, der aus der Arbeiterschicht kommt. Und mein Großvater war Drucker, er war Gewerkschaftsfunktionär im Betrieb, nicht groß, aber im Betrieb. Er war der Betriebsrat im Betrieb, in seinem Druckereibetrieb. Für die war das selbstverständlich, dass wir Jungen zu lernen haben, dass wir uns ordentlich benehmen müssen, dass wir Bitte und Danke sagen und dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir erfolgreich im Leben sein werden, sondern dass wir uns das erarbeiten müssen. Und das ist das Ethos der Arbeiterschaft. Das hat mir mein Großvater unter Anführungszeichen beigebracht. Und ansonsten kann ich mich noch sehr gut erinnern, da war ich sehr jung, ich bin ja bei meinen Großeltern aufgewachsen, als Franz Jonas gegen viele Erwartungen Bundespräsident wurde, habe ich meinen Großvater zum ersten Mal weinen angesehen. Damals war es ja nicht so, dass nach Wahlschluss das Ergebnis bekannt gegeben wurde. Es hatte noch keine Umfragen gegeben, sondern ich wusste, dass das Land Kärnten den Umschwung gebracht hat. Und dann hat mein Großvater bitterlich zu weinen begonnen und hat gesagt, jetzt sind wir endlich angekommen. Und er meinte, die Arbeiterschaft ist jetzt integriert, dass so einer wie er, Franz Josef war auch Drucker, bevor er Bürgermeister wurde, dass so einer wie er Bundespräsident sein konnte, das war für ihn etwas ganz Besonderes und sehr Emotionales.
Auch, dass Sie die Möglichkeit hatten, sicher die politisierenden Momente, die Sie da beschreiben, aber dass Sie dann auch studiert haben.
Ja, dass ich studiert habe. Ich war der Erste, also mein Bruder und ich waren die Ersten in unserer Familie, die studiert haben, dass es immer auch darum gegangen ist, auf niemanden herunterzuschauen, nicht arrogant zu sein, denen, denen es nicht so gut geht, denen, die nicht so unter Anführungszeichen clever sind und gut in der Schule sind, zu helfen. Das war eigentlich schon immer etwas, was auch uns näher gebracht wurde als Kinder.
Ihr Zwillingsbruder ist Lehrer geworden, ja. Landesschulinspektor ja. auch. Sie haben das Studium abgebrochen.
Ja.
Haben Sie je bereut, das getan zu haben?
Nein. Ich hatte Psychologie studiert. Ich war der letzte Jahrgang, der nur mit einem Doktortitel abschließen konnte. Ein Jahr später konnte man auch mit einem Magistertitel abschließen. Das war mir verwehrt. Sonst hätte ich heute einen akademischen Titel. Und ich habe einen Schulversuch als Doktorarbeit begleituntersucht. Das Problem war nur, dass dieser Schulversuch nach einem Jahr eingestellt wurde vom Unterrichtsministerium und mein Professor mir gesagt hat, ich soll doch ins Unterrichtsministerium gehen, die müssen den unbedingt um ein Jahr verlängern. Dass das nicht möglich war, war auch klar und deswegen habe ich mir gedacht, okay, jetzt reicht's, jetzt gehe ich arbeiten. Ich hatte in der Zwischenzeit ja schon gearbeitet im Österreichischen Institut für Berufsbildungsforschung und ich habe es bis heute nicht bereut, dass ich den Weg gegangen bin.
Haben dann auch als freier Journalist zeitweise gearbeitet?
Journalist war ich eigentlich gerade mal bei der Sozialistischen Korrespondenz 9 Monate lang.
Ja.
Das war auch ein Beruf, der sehr respektvoll ist, aber das war nicht meins. Und ich bin dann relativ früh, also nach 9 Monaten Arbeit in der Sozialistischen Korrespondenz, wo ich dann auch 2 Wahlkämpfe begleitet habe, unter anderem den Niederösterreich-Wahlkampf, wo ich auch Bruno Kreisky kennengelernt habe, dann als Pressesprecher zu Fritz Sinowatz gegangen, weil sein früher Pressesprecher Hans Pusch als Kulturattaché nach Teheran gegangen ist. Das war eine völlig neue Zeit. Einmal für mich, 6 Jahre habe ich mit Sinowatz einmal verbracht gemeinsam.
Zuerst, ja, während seiner Zeit als Minister.
Ganz genau,
und dann als Bundeskanzleramt.
Ja, und dann im Bundeskanzleramt. Und es waren 6 Jahre, wo ich enorm viel gelernt habe. Sehr viel, was ich heute kann, habe ich damals begonnen zu lernen. Und ich habe auch eines, was man in so einer Tätigkeit auch machen muss. Man ist Mädchen für alles. Man hat zwar einen Titel, einen Pressesprecher, aber man ist in Wirklichkeit Mädchen für alles. Und damit auch muss man auch lernfähig sein, lernwillig sein und lernfähig sein. Und das hat mir viel gebracht. Ich war ja damals auch schon als 24-1/2-Jähriger Mitglied des österreichischen Kuratoriums, habe dann einen Buchhaltungskurs gemacht, ja, weil ich unbedingt selber wissen wollte, in der Arbeiterkammer übrigens, weil ich unbedingt selber wissen wollte, dass ich die Bilanz lesen kann vom ORF. Als Kurator muss man ja schließlich auch abstimmen. Das waren alles wunderbare Zeiten, die wirklich für mich die Lernphase waren.
Und dann ist irgendwann, wir spulen etwas vor, Franz Vranitzky Kanzler geworden und ja. Das waren dann nur einige Monate eigentlich im Prinzip und dann sind Sie in den ORF.
Genau. Es waren fast 6 Monate mit Franz Vranitzky, die sehr gut waren und auch anders waren. Und dann bin ich in den ORF.
Teddy Podkorski war genau. Damals Generalintendant, wie das noch hieß. Und Sie haben die Aufgabe eines Generalsekretärs vertreten, den es heute in der Form ja irgendwie derzeit jedenfalls nicht gibt. Wie haben Sie die Aufgabe damals wahrgenommen, so als Bindeglied zwischen der Anstalt und der Politik?
Also das war nicht nur das Bindeglied zwischen Anstalt und Politik. Die Aufgabe war Personal, die Personalabteilung war mir unterstellt, die Rechtsabteilung war mir unterstellt, die Kommunikationsabteilung war mir unterstellt und auch Audit und dann natürlich auch die Gremien, die die Verbindung zur Politik herstellen. Das Wesentliche an dieser Phase als Generalsekretär war, dass der D.S. Podkorski mir sehr viel machen hat lassen. Also ich habe Betriebsverhandlungen geführt, ich habe sehr viel auch gemacht, die eigentlich Aufgaben des Generalintendant waren. Und heute bin ich ihm sehr dankbar dafür, weil auch das eine Phase war, die mir diese Erfahrung gegeben hat. So dass ich mich nach 4 Jahren als Gerd Bacher wieder zurückgekommen ist und er mir den Job nicht gegeben hat, den ich wollte, nämlich ich wollte auch unter ihm Generalsekretär sein, dass ich gesagt habe, ich traue mich, nach Deutschland zu gehen.
Zum ORF hätte ich da aber und Ihrer ersten Phase, wo sie auch heißt, dass Sie eigentlich im Prinzip damals schon eine Art Generalintendant waren. Wie ist der Unterschied dann zwischen dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen dieser Zeit und dem, was Sie in München erlebt haben. Sie sind ja zu Tele 5
gegangen. Genau.
Filmverleiher Herbert Kläuber ist da der große Mann gewesen. Wie hat sich diese Aufbruchstimmung und diese Blütezeit des deutschen Privatfernsehens im Vergleich dazu angefühlt, was Sie beim ORF am Königlberg kannten?
Also erstens einmal, der ORF war nie zu der Zeit, wo ich dort war, nicht in der Zeit als Generalsäger da und auch nicht in der Zeit als Generalintendant, ein öffentlich-rechtliches Unternehmen wie das ZDF oder die ARD. Warum? Erstens einmal, weil es vor mir den Generalintendanten Bacher gegeben hat, der das Unternehmen wirklich so ausgerichtet hat, dass es im Wettbewerb auch bestehen kann. Und zweitens, weil wir uns damals jeden zweiten Schilling über kommerzielle Tätigkeiten, über die Werbung finanzieren mussten. Gebühren waren ungefähr 50% der Einnahmen, der Rest waren Werbung. Und da muss man auch kommerzieller denken. Das war immer klar. Und deswegen war es auch der richtige Einstieg in das deutsche Privatfernsehen. Es hat ja einen Grund, warum viele Früh-CEOs des deutschen Privatfernsehens, Helmut Thoma, meine Wenigkeit, letztlich auch der frühere ProSieben-Chef, der ja Chief of Staff von Gerd Bacher beim ORF war, dass die alle, Gottfried Smeck, dass die alle im deutschen Privatfernsehen vom ORF gekommen sind. Das hat nichts damit zu tun, ob Deutsche oder Österreicher. Das war die Ausbildungsstätte ORF. Und das hat mir sehr geholfen, letztlich auch mich umzustellen auf das deutsche Privatfernsehen.
Und Sie haben sich dann auch wieder rückwärts umgestellt, weil wie es dann die Möglichkeit gab, Generaldirektor zu werden, sind Sie nach Österreich zurückgekommen. Warum eigentlich?
Also mir war vollkommen klar, ich gehe, lerne und ich will dieses Unternehmen führen. Ich habe das, glaube ich, auch in meiner Abschiedsrede so gesagt, ja, wie der Gerd Bacher mir ein kleines, ich war kein Dinner, aber eine kleine, auch nicht Party, aber ein kleines Nachmittagscafé gewidmet hat mit vielen Leuten. Und ich habe damals sogar gesagt, ich will zurück und eines Tages werde ich dieses Unternehmen leiten. Und nachdem klar war, dass Gerd Bacher nicht mehr antreten wird, habe ich mir gedacht, das ist jetzt die Chance. Es hat einen Gegenkandidaten gegeben, auch von der SPÖ, den Johannes Kunz. Und ich habe gesagt, okay, ich glaube, dass ich der Bessere bin.
Sie kennen den ORF und seine Geschichte. Sie haben auch jetzt natürlich Einblicke und vor allem eine unglaubliche Erfahrung im internationalen Medienmanagement. Kann man heute, so wie der ORF aufgestellt ist, den ORF in die Zukunft führen?
Selbstverständlich.
Warum?
Man muss sich nur etwas trauen. Man kann jedes Medium in die Zukunft führen, wenn man zwei Prinzipien folgt. Erstens, man muss etwas bieten, was der Konsument, die Konsumentin wirklich haben möchte. Und zwar als Einziger das anbieten. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, man muss es auf allen Plattformen anbieten, wo der Konsument, die Konsumentin es hören und sehen möchte. Das sind die zwei Prinzipien. Einen USP zu haben, den niemand anderer hat, für etwas, was den Menschen wichtig ist. Und zweitens, überall hinzugehen, wo die Menschen dieses sehen wollen. Es gibt nicht mehr die Knappheit der Plattformen. Früher hat es gegeben zwei Fernsehprogramme. Jetzt gibt es Hunderte und es gibt tausende Möglichkeiten, über das Internet Informationen wahrzunehmen. Es gibt die sozialen Medien. Und der Fehler vieler traditioneller Medienunternehmen, nicht nur im audiovisuellen Bereich, auch im Zeitungsbereich, ist, dass man diesen zweiten Teil lange Zeit unterschätzt hat. Und das sind die zwei Prinzipien. Wenn man denen treu bleibt, dann kann man auch ein Unternehmen wie den ORF und übrigens auch wie viele Zeitungen in die neue Phase hinüberführen, in diesen Transfer vom linearen zum digitalen Konsum.
Bleiben wir noch für eine Sekunde beim ORF und auch heute. Es ist ja eine Gremienreform beschlossen worden. Es wurde der Stiftungsrat neu beschickt. Großartig verändert hat sich nach Beobachtung unserer Medienjournalisten nicht allzu viel. Ist der ORF nach wie vor zu nah am oft beschriebenen Gängelband der Politik?
Ich halte das mit dem Gerd Bacher. Es ist völlig egal, wer im Stiftungsrat sitzt. Wenn man Chef des ORF ist, dann muss man auch den Mut haben, dieses Unternehmen nach den Prinzipien zu führen, nach denen es ausgerichtet ist. Wenn man sich das nicht traut, dann kann man das auch nicht gut machen. Und mehr sage ich dazu auch nicht.
Also wenn ich Sie fragen würde, wie Sie das am aktuellen Management sehen, dann würden
dann
Sie mir...
Dann würde ich sagen, dass ein ehemaliger Generalintendant sich auch hüten soll, das Urteil zu sprechen über das gegenwärtige Management.
Also einzigartige Inhalte, ein USP, wie es so schön heißt, und nicht mehr vom Gleichen, was dann in der Managementwelt oft Commodity heißt, sondern eben einzigartige Dinge. Was war für
also
Sie?
Man kann nicht 24 Stunden am Tag in jedem Sender, in jedem Radiosender, was Einzigartiges bieten. Aber man muss etwas Einzigartiges haben, damit auch die anderen Produkte und Programme konsumiert werden.
Was haben Sie Einzigartiges gesehen, als Sie dann zu RTL gingen?
Den Mut, an die Grenzen zu gehen, Punkt eins. Zweitens, den Mut, am Anfang zu investieren in Journalismus, auch wenn er am Anfang lange Zeit nicht profitabel war. RTL hatte 5 Stunden tägliche Nachrichtensendungen, und zwar Live-Nachrichtensendungen. Und die gingen von Frühstücksfernsehen, das viel leichter war, über die Mittagsnachrichten, über die Hauptnachrichten zum Nachtjournal. Und je später der Tag, umso politischer wurden auch die Nachrichten. Das war ganz klare Strategie. Das ist das Zweite. Und das Dritte, der Fokus auf Innovationen, auf etwas Neuem. Wir haben, solange ich dort einmal Chef war von RTL Deutschland, jedes Jahr eine sogenannte Brand-Studie gemacht. Also wie halten die Menschen in Deutschland, die Marke RTL? Und es war immer klar, sie hatten 3, 4 Merkmale, die RTL ausgemacht haben. Das eine war, sie bringen immer was Neues, also innovativ. Zweitens, sie sind auch provokativ. Sie sind provokant, sie stellen die richtigen Fragen. Das dritte war, es muss was Großes sein, dann gehört es zu RTL. Und das vierte war, man muss auch die Unterhaltung schätzen, also wirklich das Unterhaltungsprogramm. Alle diese 4 Faktoren haben die Marke RTL ausgemacht. Und jedenfalls zu meiner Zeit, wie ich dort war, wenn zum Beispiel etwas Newswertiges stattgefunden hat, egal was es war, war RTL einer von 3 Sendern, die eingeschaltet wurden. Das war neben ARD und ZDF RTL. Und wir waren bei den letzten Wahlen zum Beispiel nie die Nummer 3, sondern oft die Nummer 2. Und das hat auch etwas zu tun, dass wir investiert haben in den Journalismus. Für mich ist Journalismus etwas ganz, ganz Wesentliches. Und wenn Sie heute in den meisten Ländern die täglichen Rankings bekommen, was ist die Sendung, die am meisten gesehen wird, dann haben Sie in vielen, vielen Ländern jeden Tag eine Nachrichtensendung auf Platz 1.
Und für was RTL in der Zeit auch stand, wir kommen gedanklich aus den 90er Jahren, wo nicht nur Arabella Kiesbauer ihre Talkshow auf einem anderen Sender, zwar auch in München produziert, also in dem Fall in München produziert hat, aber wir kommen aus dieser Talkshow-Schwemme der späten 90er Jahre, der Begriff Trash-TV ist nicht weit, Hauptsache es bringt Quote, auf RTL 2 ist dann Big Brother, hat in Deutschland für eine neue Form der TV-Unterhaltung, wenn man diesen Euphemismus verwenden will, gesorgt. Was war erlaubt und was war nicht erlaubt? Ich kann mich an Diskussionen erinnern, wo Leute mit Dartpfeilen auf Kandidaten geschossen haben. Es war eine Zeit, in der irgendwie scheinbar alles ging.
Ja, das war der Anfang des Privatfernsehens. Zu meiner Zeit, ich bin 98 zur RTL gekommen, war diese Anfangszeit so vorbei. Also solange ich dort war, hat niemand mit Dartpfeilen auf Kandidaten geschossen. Das war die Verrücktheit des Beginns des Privatfernsehens. Damals war es schon etwas anderes. Es war auch, dass endlich etwas Neues passiert. Dass nicht jeden Tag das Gleiche auf ARD und ZDF passiert. Dass neue Formen der Unterhaltung stattfinden. Und da ist insbesondere unser deutschsprachiger Kulturraum sehr konservativ. Die Sendung Big Brother hat in Großbritannien den Kulturpreis gewonnen. War in Großbritannien der Beweis in Channel 4, einem öffentlich-rechtlichen Sender, war in Channel 4 der Beweis dafür, dass Gruppendynamik, das soziale Verhalten, dass das auch mit Unterhaltung zu verbinden ist. In Deutschland wurde es sehr oft auch von den Medien als Trash verschrien. Jetzt kann man schon unterschiedlicher Meinung sein. Aber eine Sendung wie Big Brother, eine Sendung wie I'm a celebrity, get me out of here. Also das sogenannte Dschungelfernsehen. Einseitig zu bewerten, ist aus meiner Sicht auch falsch. Das ist die Überheblichkeit letztlich, dass eine Kulturform auf die andere runterschaut. Und das hat das deutsche Privatfernsehen aufgebrochen. Und das ist, glaube ich, auch einer der Erfolgskriterien des deutschen Privatfernsehens und insbesondere von RTL gewesen.
Wir haben jetzt viel über RTL gesprochen. Sie haben vorher auch Helmut Thoma erwähnt, der große österreichische Medienmanager der RTL in der Frühzeit, ja bis zu Ihnen nahezu einen großen Stempel aufgedrückt hat, das aufgebaut hat, kürzlich verstorben. Helmut Thoma hat auch für Sie und Ihre berufliche Entwicklung ja insofern eine Rolle gespielt. Er gilt als Vermittler auch Ihrer Deutschland-Engagements. Ist da was dran?
Also ja, zu der Zeit, als Gerd Bacher gesagt hat, ich bin wieder da.
Es gibt keinen Generalsekretär.
Es gibt den Generalsekretär, habe ich schon dem Kurt Bergmann versprochen und hätte es dort nicht gegen mich sein dürfen vor 4 Jahren. Aber ich bitte dir an, Gerd Bacher wollte mich ja. Ja. Er hat mir einiges angeboten und ich habe gesagt, ne, will ich nicht. Und zu der Zeit habe ich über den Hans Maher, den Helmut Thoma gesehen und der hat gesagt, würden Sie nach Deutschland gehen? Sage ich, selbstverständlich. Und er hat dann gesagt, okay, es wird sie wer anrufen. Und irgendwann sitze ich noch als Generalsekretär im ORF-Büro am Königlberg und meine Sekretärin kommt zu mir rein und sagt, da ist ein Herr Kaiser oder da ist ein Kaiser aus Luxemburg am Telefon. Und ich sage zu ihr, ja, diese Schmähs kenne ich schon. Wenn der König von China anruft, dann verbinden sie mich. Aus dem Telefonanruf wurde nichts. Und 5 Minuten später ruft Helmut Thoma und sagt, es wird sie ein Herr Kaiser aus Luxemburg anrufen. So, und das war der Beginn meiner Tätigkeit bei dann Tele 5, weil die CLT, der Mehrheitseigentümer von RTL in Deutschland, war auch an Tele 5 beteiligt mit 25%. Der Springer Verlag war beteiligt, Herbert Klöber war beteiligt, die Berlusconi-Gruppe war beteiligt, musste alle abklappern. Und dann habe ich bei Tele 5 begonnen und aus einem Musiksender einen Unterhaltungssender zu machen. Und wir waren ja damals in vielleicht 40% aller Haushalte überhaupt empfangbar. Also es war wirklich ein Investment. Und nur haben wir das offensichtlich so gut gemacht, dass nach 1,5 Jahren der Leo Kirch gesagt hat, nee, wir wollen da jetzt nicht zu viel Konkurrenz, jetzt kaufen wir den Sender auch noch auf. Und damit war meine Tätigkeit als Geschäftsführerin von Tele 5 vorbei. Und dann kam die CLT wieder und Helmut Thoma und hat gesagt, wir wollen einen zweiten Sender. Ja, wir haben so viel Filmware, die wir abspielen müssen, sonst müssen wir es abschreiben. Wir bauen einen zweiten Sender auf. Gemeinsam mit dem Heinrich Bauer Verlag, gemeinsam mit dem Herbert Kräuber, gemeinsam mit der Frankfurter Allgemeine, gemeinsam mit dem Burda Verlag und Bertelsmann auch, damals der UFA. Ja, und dann haben wir RTL 2 einmal gegründet. Und ich weiß heute noch, dass wir, ich bin im Juni, damals 1992, nach Köln gefahren mit dem Auto und die Aufgabe war im September zu starten. Dann hatte man aber nicht mit den Landesmedienbehörden gerechnet, die dann so viel Unterlagen wollten, dass wir dann erst im März starten konnten, also am 6. März 1993, sowas, ja. Aber das war eine Zeit, wo wir begonnen haben, RTL 2, mit 200 Quadratmeter, 8 Tischen, 8 Sesseln, einem Container mit 8 Leuten, die wir langsam aufgebaut haben auf 29. Wie wir gestartet haben, waren wir 29. Wir hatten unbeheizbare Container in Köln stehen und jede Woche wurde ausgelost, wer diese Woche in den unbeheizten Container muss. Es war Pionierarbeit. Und ich habe in der Phase wahnsinnig viel gelernt, weil ich zum Beispiel musste ich einen Satellitenvertrag verhandeln. Dieser Satellitenvertrag auf Englisch, auf ungefähr 150 Seiten, wo ich mit einem Anwalt von RTL, den wir aber extra bezahlen mussten, jede Passage durchgegangen bin. Ich bin mir sicher, dass das keiner meiner Kollegen je getan hat. Nicht, dass ich heute Experte in Satellitenverträgen bin, aber es war eine spannende Zeit, das wirklich alles aufzubauen mit 29 Leuten.
Und das auch alles zu erleben. RTL war ja dann auch in weiterer Folge auch mit ihren wachsenden Aufgaben für die ganze Gruppe, für Bertelsmann insgesamt auch sehr international, nicht nur aus österreichischer Perspektive. International meine ich, es hat mehrere Länder betroffen in Europa. Aber so richtig international wurde es ja dann erst mit Ihrem Wechsel zu Turner Broadcasting. Wie kam es dazu?
Also, ich war 13. Ich bin 2003 zum Chef der RTL Group gemacht worden. Ja. Habe dann noch eineinhalb Jahre den gleichen Job für RTL Deutschland auch gemacht und habe gesehen, das geht sich irgendwann nicht mehr aus. Ja. Und wir waren schon international. Wir hatten Fernsehsender in 8 Ländern, Radiosender in 10 Ländern und die große Fremantle-Gruppe, Produktionsgruppe, die auf der ganzen Welt investiert war und Produktionen gemacht hat. Das habe ich wahnsinnig gern gemacht, von 2013 bis 2011. Und dann war ziemlich klar, dass mein ehemaliger Finanzchef Thomas Rabe Nachfolger als Bertelsmann Vorstandsvorsitzender wird. Und da war mir ziemlich klar, das wird so nicht lange gut gehen. Also ich habe uns selber 2 Jahre gegeben und habe mir gedacht, okay, schauen wir mal, vielleicht kommt noch irgendwas anderes. Und dann kam das Angebot von Time Warner und Turner, der Chef der internationalen Sparte zu werden. Und ich habe wirklich 2,5 Monate hin und her getan, soll ich das tun, soll ich das nicht tun. Und ausschlaggebend war dann am Schluss meine Frau, die gesagt hat, jetzt sage ich dir was. Immer wenn du von Gütersloh nach Hause kommst, bist du grantig. Und wenn ich dich von deinen amerikanischen zukünftigen Kollegen, wenn ich mit den Sendern, lachst du. Nimm das als Zeichen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich es. Und so war es auch. Und ich habe keine Sekunde bereut, weil es mir eine ganz andere, neue Dimension an Erfahrung gegeben hat.
Gütersloh als Verlagssitz von Bertelsmann für alle, die das geografisch nicht verortet haben. Heute haben Sie die Verantwortung für Marken wie Warner Brothers, HBO, CNN, Discovery, das Cartoon Network in über 200 Märkten weltweit. Wie geht denn das?
Also mir hat noch niemand erklärt genau, wie sind die 200 Länder, ob das 180, 190, 200 sind, weil dann immer über die einzelnen Staaten Definition geredet wird, aber mehr oder minder auf der ganzen Welt, mit Ausnahme von Russland sind wir nicht, in China sind wir auch, aber nicht als Sender und wir sind nicht im Iran und in Nordkorea. Also ich glaube sonst in ziemlich allen Ländern dieser Welt. Wie das geht, ist relativ klar. Ja. Wir haben eine Firma, die heißt Warner Brothers Discovery, die ja aus dem Merger von Discovery und Time Warner, damals hat es geheißen Warner Media, herausgegangen ist. Und es gibt da verschiedene Felder. Es gibt die Filmproduktion, es gibt die Fernsehproduktion in Amerika. Es gibt die amerikanischen Pay-TV-Sender. Es gibt die vielen Pay-TV-Sender, die wir haben international. Es gibt aber auch 5 Länder, wo wir starke Free-to-Air-Sender haben. In Polen, in Skandinavien, also in allen 4 Ländern von Skandinavien, in Großbritannien, in Deutschland und in Italien. Und das ist das, wofür ich in erster Linie zuständig bin. Wir machen auch jetzt schon in 77 Ländern dieser Welt Streaming, unser Streaming-Produkt, HBO Max. Derzeit heißt es noch Max, aber es wird neu gebrandet in HBO Max. Mit dem HBO-Content als dem wichtigsten Content dieses Streaming-Services. Wir werden nächstes Jahr die 3 großen europäischen Länder, Großbritannien, gemeinsam mit Irland, Italien, Deutschland, gemeinsam mit Österreich und Schweiz diesen Streamingdienst eröffnen und dann auch in anderen afrikanischen und asiatischen Ländern, sodass wir Ende 26 eigentlich in den meisten Ländern der Welt auch den Streamingdienst haben. Und das Wichtigste ist bei dieser Aufgabe letztlich diese Transformation vom linearen Fernsehen zum digitalen Fernsehen, zum Streaming-Fernsehen letztlich in der richtigen Geschwindigkeit zu begleiten. So schnell wie möglich, so langsam wie notwendig. Weil eines ist auch klar, wir brauchen den Gewinn, auch den Free Cashflow des linearen Fernsehens, um in dem Streaming überhaupt investieren zu können. Und das zu managen in der rechten Form, das ist die Aufgabe, die unter anderem ich übertragen bekommen habe.
Genau darüber und über Managementprinzipien möchten wir im zweiten Teil dann sprechen. Vielleicht dazwischen eine kurze Lockerungsübung. Wir haben uns da eine Art Wordrap überlegt. Ich würde jeweils eine kurze Frage, ein Schlagwort stellen, würde bitten um eine Ein-Wort-Antwort, die Ihnen spontan dazu einfällt. Okay. Und wenn Sie bereit sind, wird es in 3, 2, 1 starten, auch mit zwei Zahlen, nämlich 4-Tage-Woche oder 7-Tage-Woche?
7-Tage-Woche.
Sport vor oder nach der Arbeit?
Vor der Arbeit.
Führen Sie einen Terminkalender selbst?
Ja.
Auf welche Eigenschaften achten Sie bei Bewerberinnen oder Bewerbern am meisten?
Ehrlichkeit.
Gibt es eigentlich eine gute Art zu kündigen?
Nein.
Was ist Ihre wichtigste Soft Skill?
Menschen in die Augen zu schauen und zuzuhören.
Auf welches Networking-Event können Sie nicht verzichten?
Auf jedes.
Office, Homeoffice oder Hybrid?
Hybrid.
Welche Eigenschaft hat Sie eigentlich an die Spitze gebracht?
Arbeiten.
Gibt es sowas wie eine Work-Life-Balance?
Ja.
Was ist nach Ihrer Definition großes Fernsehen?
Emotion pur.
Und wenn Sie an junge Menschen einen Tipp geben müssten, die erfolgreich werden wollen, auf was kommt es an?
Get out of your comfort zone.
Das wäre dann auch im Normalbetrieb zurückgekehrt. Meine nächste Frage, welche Fehler haben Sie eigentlich in Ihrer Karriere gemacht?
Auch viele. Wollen Sie die alle wissen? Dann sitzen
Na,
wir
einige
ja noch.
Schon.
Also Beispiel, der größte Fehler, den mir einige in Gütersloh heute noch vorwerfen, war, dass ich 2007 einen Fernsehsender in Griechenland gekauft habe. Nun kennen wir alle Griechenland als Urlaubsland, als Land mit Sonnenschein. Was wir alle nicht wussten, ich zum Beispiel nicht, dass es ein Land ist mit sehr chaotischen Arbeitsregeln, dass es ein Land ist, das sehr violent sein kann, also sehr mit Gewalt eigenartig umgeht, dass ein Land ist, wo die Korruption geblüht hat. Und ist ja ganz bewusst die Vergangenheit zu der Zeit, wo wir diesen Fernsehsender hatten. Und das war auch noch 14 Tage, der Vertrag wurde abgeschlossen 14 Tage, bevor Lehman Brothers zusammenbrach. Wir hatten, was wir immer machen, bevor wir in ein anderes Land gegangen sind, eine der großen Beratungsfirmen beauftragt uns, den ganzen Überblick über das Land zu geben. Wir hatten eine 639, ich will mir diese Zahl immer merken, 639-seitige McKinsey-Unterlage, die uns prophezeit hat, dass das jährliche Wachstumsraten der Werbung in Griechenland, das war das Jahr 2007, mindestens 5% ausmacht. Aber der Studienleiter hat gesagt, das ist absolutes Minimum, es wird mindestens 6 oder 7% sein. Diese Studie habe ich heute noch. Tatsächlich war von einem Gesamtfernsehwerbemarkt von über 600 Millionen Euro, ist er bis ins Jahr 2008 zurückgegangen auf 139 Millionen Euro. Diesen Fehler nicht vorhergesehen zu haben, die Fragilität des Landes, die nicht Europareife des Landes und dann auch noch auf die McKinsey-Studie vertraut zu haben und nicht gesehen zu haben, dass Lehman Brothers zusammenbricht und die ganze Finanzkrise unsere Welt vor völlig neuen Aufgaben stellt. Das war wahrscheinlich der größte Fehler, den ich gemacht habe.
Ich habe aus Gesprächen mit CEOs immer wieder auch im internationalen Bereich gehört, dass es ganz manchmal lustige KPIs gibt, auf die die Kolleginnen oder Kollegen setzen, wenn es darum geht, neue Märkte zu erobern. Für einen Marktplatz beispielsweise, wie hoch der Vertrauenswert zwischen den Menschen ist, weil die miteinander Deals abschließen sollten. Und dann gibt es manche Märkte, die geht man und andere, die meidet man, so wie es dann, wie Sie implizieren, besser damals in Griechenland gewesen wäre. Wenn Sie mit neuen Märkten konfrontiert sind oder solchen, die Sie noch nicht aus dem FF kennen, was sind die Eckpunkte, die Sie brauchen, um sich orientieren zu können? Was sind die KPIs, auf die
Punkt
Sie
achten? Punkt 1, das Potenzial des Landes. Mhm. Das ist aber nur ein Eckpunkt. Zweitens, die Geschichte des Landes, ob schon jemand, ein amerikanischer Konzern, ein internationaler Konzern, diesem Land Gewinne gemacht hat. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, Indien. Vom Potenzial des Landes.
Riesig.
Fast ein Muss. Riesig. Es hat dort bis dato, mit Ausnahme von den Murdochs, jeden noch Verluste eingefahren. Punkt 3, haben wir ein Gefühl für die Kultur des Landes? Ich kann heute in fast jedem europäischen Land einen Fernsehsender schedulen. Also welches Programm wohin passt, schaffe ich irgendwo. Indien würde ich mich nie trauen, das zu machen. Nummer 5, sich anzuschauen, wie lange Talent bei einem Sender ist. Zum Beispiel Türkei. Wenn Sie dort ein Programm einkaufen, gilt das nur für ein Jahr. Nach einem Jahr kann der Produzent das auktionieren. Deswegen finden Sie auch Fernsehserien, die bei allen großen türkischen Fernsehsendern schon gelaufen sind. Das ist etwas, was nicht dem, sage ich einmal, mitteleuropäischen Prinzip passiert, wo ich sage, okay, ich traue mich, dich zu beauftragen, dir einen Auftrag geben, aber dafür brauche ich auch die Gewissheit, dass wenn es erfolgreich ist, dass ich es automatisch weiterführen kann mit einer gewissen Inflationsrate. Alle diese Dinge schauen wir uns an und dann am Schluss zahlt es sich aus, dieses Risiko einzugehen oder nicht. Also wie risikobereit ist man? Und das muss man natürlich im Gesamtzusammenhang des ganzen Unternehmens sehen. Man kann nicht plötzlich oder man sollte nicht plötzlich in 5 Risikobereiche investieren. Das ist genauso, wie Sie Ihr Geld anlegen. Es kann schon sein, dass Sie sagen, hey, ich traue mir das zu tun, aber dafür bin ich relativ sicher auf der anderen Seite. Das ist letztlich bei einer Geschäftsentscheidung, bei einer Managemententscheidung auch so.
Viele Medienbetriebe, so wie ich das in den vergangenen Jahren kennengelernt habe, wollen jetzt ja plötzlich wer anderer sein. Wir sind nicht mehr das Legacy-Medium, das aus der Vergangenheit kommt, sondern manche haben angekündigt, sie wären jetzt Tech-Konzerne am liebsten. Das war vor 5, 6 Jahren sehr beliebt. Für Sie sind Inhalte am wichtigsten, stellen das in den Mittelpunkt. Wir sind als Fernsehleute, haben Sie mal gesagt, Geschichtenerzähler.
Storytellers, ja.
Wie geht das in einem internationalen, börsennotierten Konzern, Geschichtenerzähler zu sein?
Das funktioniert sehr gut. Das ist eigentlich der Kern der Tätigkeit, die wir haben. Wir erzählen Geschichten, hoffentlich sehr gute Geschichten, hoffentlich bessere Geschichten als unsere Konkurrenz. Und die müssen wir natürlich monetarisieren. Wir müssen schauen, auf welcher Distributionsplattform wir diese Geschichten unterbringen. Manchmal exklusiv bei unseren eigenen Sendern, bei unserem eigenen Streamingdienst, manchmal koexklusiv. Manchmal sagen wir, das passt besser zu anderen und verkaufen es. Das ist alles, das sind wir auch denen, die diese Inhalte herstellen. Die Storytellers, die Filmemachers, die Sendungsverantwortlichen, die Screenwriters, auch denen schuldig, dass wir es dort unterbringen, wo sie den besten Erfolg und den meisten Erfolg haben. Das geht in einem börsennotierten Konzern sehr gut. Was natürlich auch in einem börsennotierten Konzern notwendig ist, dass sie den Investoren schmackhaft machen und erzählen und glaubhaft machen, was ihre Strategie ist, wohin sie wollen. Ein guter Investor, dem macht es grundsätzlich nichts aus, dass sie, wenn sie ein neues Produkt beginnen, auch am Anfang Verluste machen. Schauen Sie sich nur Amazon an. Jeff Bezos hat, glaube ich, 20 Jahre Verluste geschrieben. Oder schauen Sie sich Netflix an. Die haben den ersten positiven Cashflow, glaube ich, im Jahr 2020 gemacht. Das macht nichts. Aber Sie brauchen eine Strategie. Sie müssen erzählen, wohin Sie gehen wollen, welches Produkt, welchen USP Sie haben. Und dann müssen Ihnen diese Investoren es glauben und Sie müssen die richtigen finanziellen letztlich Rahmenbedingungen A vorfinden und B auch absichern.
Wie die Menschen den magischen Geschichtenerzählern zuhören, den Storytellers, das verändert sich ja massiv. Sie haben das vorher beschrieben, dass aus den laufenden Cashflows auch die Neuinvestitionen gerechtfertigt werden müssen. Gibt es ja auch immer den schönen Vergleich, dass aus einem brennenden Haus heraus ein neues Haus nebenan gebaut werden muss. Sie lagern gerade die TV-Aktivitäten in eine eigene Firma aus, die Linearen. Heißt das nicht auch, dass damit Freiraum gemacht wird für die Zukunft?
Nein. Also erstens einmal, wir lagern sie nicht aus, sondern wir haben insofern, um auch Klarheit unseren Investoren zu sichern, wir haben die aktuelle Struktur, wie auch unser Accounting stattfindet, in 2 Firmen gelagert. Bis dahin hatten wir 3 Firmen.
Eine, die im Wachstum ist, höher bewertet wird.
Ganz genau.
Und sonst sagt man Bad Bank dazu.
Die zweite ist nicht die Bad Bank, sondern die zweite ist, eine Bad Bank hat sehr viele Schulden. Die haben wir zwar auch, aber wir beliefern auch einen wahnsinnigen Cashflow, der notwendig ist für die Firma. Aber das hat damit gar nichts zu tun, dass wir das Storytelling ja auf verschiedenen Ebenen basiert. Storytelling basiert auf den großen, auch sehr teuren und aufwendigen HBO-Erzählungen. Ein House of the Dragon, ein The Last of Us, das sind Produktionen, die kosten zweistellige Millionenbeträge pro Stunde. Es gibt aber auch die normalen Fernsehsendungen, die Sie und ich kennen, die auch im ORF stattfinden. Die sind günstiger, aber trotzdem zeigen sie die Emotionen, die ein Publikum haben möchte. Es gibt die Investitionen in den Journalismus. Ganz wesentliches Merkmal. Ich meine, CNN ist eine der entscheidenden Marken von Warner Brothers Discovery. Eine Marke, die unabhängig auch von den Ratings einen Wert darstellt, weil er einen USP hat. Der USP von CNN ist relativ einfach. Besteht aus zwei Dingen. Erstens, wenn immer etwas Wichtiges passiert, sind wir da und berichten. Und zweitens, wir berichten so, wie es ist, nicht wie wir oder andere es gerne haben würden. Das sind die zwei USPs von CNN. Und niemand kann sich darüber hinwegsetzen. Dann kommt noch der Sport. Wir haben zahlreiche Sportsender in Lateinamerika, in Europa, wo wir Geschichten über den Sport erzählen. Wir haben zum Beispiel die Olympischen Spiele in Paris gemeinsam mit den öffentlich-rechtlichen Anstalten auf Eurosport ausgetragen. Viele unserer Produktionen kamen da. Tausende von Stunden wurden produziert. Das sind alle verschiedene, wir erzählen aber Geschichten auch im Gaming-Bereich. Wir erzählen auch Geschichten im Kinderbereich, im Animationsbereich. Das sind alles Dinge, die wir als Storytelling zusammenfassen. Viele Dinge. Und das gut zu machen, das ist das Wichtigste in unserem Geschäft.
Sport ist ein gutes Stichwort. Vielleicht war ich selber zu lange in München. Meine Töchter müssen jetzt oder wollen jetzt den FC Bayern München sehen. Dazu brauche ich eine erkleckliche Anzahl von Streaming-Anbietern, wenn ich das quer durch alle Ligen tun möchte. Mir fällt ein Sky-Abo ein. Mir fällt ein, dass man eigentlich auch The Zone bräuchte. Und in der Champions League manchmal sogar Canal Plus jetzt irgendwie. Jetzt kommen Sie noch mit HBO Max dann an den Start, auch in Österreich. Wie viele Streaming-Anbieter wird sich denn Herr und Frau Österreicher in Zukunft leisten wollen? Oder ist es nicht wie immer im digitalen Bereich? The winner takes it all. Am Schluss wird konsolidiert und einer ist der große Gewinner. Und vielleicht heißt er dann Netflix.
The winner takes it all ist ein Prinzip, das im Streaming-Bereich nicht stattfinden wird. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber wie viele dieser globalen Streaming-Services, die dann auch noch in manchen, ich betone in manchen Ländern, durch lokale Streaming-Anbieter ersetzt werden, wie viel letztlich überbleiben, kann heute keiner sagen.
Und da ist momentan Disney Plus, oder?
Wir schätzen, es sind 4 bis 5 global. Man muss nicht die Nummer 1 sein, genauso wie sie nicht der Fernsehsender sein müssen, der am meisten gesehen ist. Wenn Sie sagen, Sie wollen ein profitables Unternehmen, Sie können auch eine gute Nummer 2 sein. Manchmal sind die Nummer 2 auch profitabler als die Nummer 1 in verschiedenen Märkten. Aber ob es 4 sind, 5 sind, 6 sind, viel mehr werden es nicht sein, das kann man heute nicht sagen. Und wenn ich die Namen aufzähle, dann sage ich, okay, Netflix ist einer, der die mit Sicherheit bleiben wird. Amazon Prime, weil sie ein anderes Geschäftsmodell haben, denn dann kommt es weder, die müssen aus dem Prime Video keinen Gewinn machen. Für die ist es ein wichtiges Beiboot für ihren E-Commerce. Ich würde sagen Disney Plus. Und ich glaube auch, dass wir eine gute Chance haben, die Nummer 4 zu sein. Ja, letztlich langfristig gesehen. So, das ist die derzeitige Situation. Garantieren kann man gar nichts. Warum wir glauben, dass wir die Nummer 4 sein können, ist, weil wir über die Storytelling Fähigkeiten besitzen und weil wir eine IP haben. Wir werden zum Beispiel im Jahre 2027 beginnen mit unserer 10-jährigen Harry Potter Neuverfilmung als Serie. Ungefähr 8 bis 10 Folgen pro Buch wird neu verfilmt. Harry Potter ist einer der Marken, die weltweit bekannt und beliebt ist. Wenn das aufgeht, wird es ein sehr starkes Argument sein, letztlich HBO Max zu buchen. Wir haben im Warner TV-Bereich, wir haben im DC-Bereich sehr, sehr viele, Superman kommt jetzt raus als Film. Auch das ist ein wesentliches Argument, wo wir sagen, da haben wir bessere Karten als andere.
Sie haben gerade eben IP angesprochen, also Intellectual Property, die Hoheit zu haben über seine Inhalte. In dem Fall drängt sich mir die Frage auf, wie es mit künstlicher Intelligenz aussieht. Sie haben auch die Screenwriter angesprochen, die ja zeitlang auf den Barrikaden auch waren, weil die KI auch Geschichten erzählen kann. Wie magisch ist die künstliche Intelligenz als Geschichtenerzähler?
Das ist die interessante Frage. KI wird sehr viel Effizienz bringen in die meisten Firmen. Ich sage nur Beispiel Dubbing und Subbing, also die Subtitles, die Untertitel und das Dubbing von Geschichten, überhaupt keine Frage, heute schon effizienter und schneller vor allem. Es wird in den Geschäftsbereichen ein stärkeres Effizienztreiben geben. Das wird alles kommen. Im Geschichtenerzählen gibt es Regeln, die wurden mit den Screenwritern ausgemacht. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass heute jeder Autor, der auch Geschichten erzählt und für das Fernsehen und für den Film geschrieben, auch KI verwendet zur Absicherung, um auf Ideen zu kommen. Aber da gibt es klare Regeln, auf die wir unterschrieben haben, gemeinsam mit den anderen großen Konzernen, mit den Screenwritern, mit den Schauspielern, was geht und was nicht geht. Aber dass trotzdem die eigene Idee, die Kreativität der Filmemacher, die Kreativität der Autoren, dass das etwas ist, was zumindest lange, lange, lange Zeit von der KI nicht eingeholt werden wird, davon bin ich auch überzeugt.
Andere sitzen mit gut 70 im Schaukelstuhl. Sie sitzen hier im Standardstudio, reden über KI und es ist eigentlich ein Zufall, dass Sie schon seit 50 Minuten am selben Ort sind. Wie verrückt ist Ihr Leben?
Also mein Leben ist gar nicht so verrückt. Erstens einmal, ich bin in guter Gesellschaft. Der Papst hat das gleiche Alter wie ich. Der neue deutsche Bundeskanzler hat das gleiche Alter wie ich. Und ich kann mir eigentlich einfach ein Leben im Ruhestand, um das Wort auszudrücken, nicht vorstellen. Das kann sich auch meine Familie nicht.
Wir wollen Sie jetzt nicht durchgängig mit dem Papst vergleichen, aber mehr Flugmeilen als der Papst dürften Sie haben. Wie sieht denn ein Arbeitstag von Gerhard Zeiler aus?
Das hängt davon, wo er stattfindet. Ich bin, um es einfach zu sagen, ungefähr 2 Wochen im Monat in den USA, meistens in New York, eine halbe bis dreiviertel Woche in London und dann die restliche Woche, wo ich gebraucht wäre. Manchmal auch arbeite ich von zu Hause. Ich schaue auch, dass ich zumindest 3 von 4 Wochen dann zu Hause bin. Und wenn ich ein Wochenende in Amerika bleibe, weil ich 2 Wochen einem Stück dort sein muss, dann fliegt meine Frau eigentlich jedes Monat rüber am Freitag. Wir verbringen den Samstag und den halben Sonntag gemeinsam und den Freitagabend, was manchmal auch ganz gut ist, wenn man ein gemeinsames Wochenende ganz alleine, ohne Kind und anderen Familienmitglieder verbringt. Und dann fliegt sie wieder zurück. Das geht sich wunderbar aus. Und das Wesentliche, warum ich nach wie vor nicht daran denke, aufzuhören, ist erstens, der Job macht mir nach wie vor sehr Spaß. Und zweitens, ich lerne. Ich lerne jeden Tag. Und das ist es, was letztlich auch meine Leidenschaft und meine Begeisterung dafür ausmacht. Ich lerne Kulturen. Ich lerne nach wie vor jeden Tag, wie man die Managementfähigkeiten verfeinern kann. Ich lerne neue Menschen kennen. Ich lerne neue Probleme kennen, wie zum Beispiel die KI. Ich lerne neue Monetarisierungsmodelle kennen. Wenn Sie heute einen Vertrag mit einem Kabelunternehmen abschließen, dann hat der manchmal 40, 50, 60 Seiten. Da ist genau geregelt, viele Passagen, das genau im Detail auch zu verstehen. Man muss ihn nicht selber verhandeln. Ich verhandle es nicht selber. Das sind Erkenntnisse, das sind Erfahrungen, was alles im Bereich des Streamings notwendig ist, weil es ein Direct-to-Consumer-Business ist, wo Sie nicht nur an Kabelunternehmen und Satellitenunternehmen ihr Programm liefern, sondern jeden einzelnen Konsumenten überzeugen müssen, dass es wert ist, diesen Preis zu zahlen. Das macht unheimlich viel Spaß.
Man wünscht sich, man sehnt sich nach der Einfachheit von Satellitenverträgen, nicht?
Manchmal schon, ja.
Wie arbeiten Sie eigentlich? Sie haben gerade gesagt, dass Sie nicht selbst verhandeln. Man muss delegieren in diesen Positionen, Leute begeistern, auch mit einem zu arbeiten. Wie arbeiten Sie mit Ihren Führungskräften?
Ich habe 12 Direct Reports und dann noch 5, meinen Finanzchef, meine Personalchefin, meine Legalchefin, meine Kommunikationschefin, meine Strategiechef, direkt an andere, an die Corporate, direkt berichten, aber in meinem Team sind. Also man kann ungefähr sagen, 20 Leute. Und wir haben jede zweite Woche ein Teammeeting, wo die wesentlichsten Probleme besprochen werden. Und ich arbeite sehr im One-on-One. Und ich gehe auch Ich schaue, dass ich jedes Jahr die wesentlichsten Märkte besuche, wo wir relativ viele Leute haben. Und das geht sich aus. Das sind ungefähr, also Brasilien, Mexiko, Madrid, Milan, München, Stockholm, London so und so, Singapur. Das sind die wesentlichsten, die ich jedes Jahr besuche. Wo ich Townhalls mache, wo ich Mitarbeiterversammlungen mache, wo ich mehr einzelne Leute hole, so Kaffeerunden, um auch mehr, wo ich in der Kantine essen. Weil sie werden nicht glauben, was ihnen die Stimmung in einer Kantine über das Unternehmen sagt. Und sie werden auch nicht glauben, wenn sie eine Mitarbeiterversammlung haben, wo ich darauf achte, dass ich allen Personen in die Augen schauen kann, was das über ein Unternehmen aussagt. Sie lernen wahnsinnig viel darüber, um dann auch zu sehen, okay, da möge es Probleme geben, da funktioniert es wunderbar, wo sind die Probleme, was muss man dafür tun? Das sind die Dinge, die ich mache. Strategie, Personalwesen sind die zwei wesentlichsten. Und dann für mich auch noch, ich kann ohne, dass ich auch nur zumindest mitrede, wenn ich nicht sage, ich kann das nicht bestimmen, mitrede im Programm, das sind für mich die drei wesentlichsten Dinge.
Wenn man den Aktionärsbericht von Warner Brothers genau studiert, dann sieht man einerseits, dass der CEO, das sind nicht Sie, 50 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr verdient hat. Jetzt anders als im ORF ist es so, dass die Mitarbeiter des CEOs nicht mehr verdienen als er. Also wird für sie weniger übrig bleiben, aber mit 14,8 Millionen. Wie geht das mit Ihrer Prägung aus der Kindheit zusammen? Wie ist das gerecht? Ist das einfach angemessen? Oder ist das so viel, dass man gar nicht mehr weiß,
also,
warum?
Die 14,6 sind ein theoretisches, meine theoretische Zahl, weil da Aktien, der Großteil meines Gehaltes sind Aktienoptionen, die nach einem Stichtag bemessen werden. Also von diesen 14,6 sind aus dem derzeitigen Stand 1, die Hälfte derzeit auf Null. Ja, so ist es berechnet. Aber das ist okay, ich verdiene sehr gut. Ich verdiene sehr gut. Ob das angemessen ist, wenn man das nach den normalen Maßstäben betrachtet, mit Sicherheit nicht. Aber das zahlen amerikanische börsennotierte Firmen. Ich bin einer von 5 Vorständen dieser Firma mit 40 Milliarden Umsatz und einem Gewinn letzten Jahr von über 9 Milliarden. Und ich will überhaupt gar nicht sagen, dass es angemessen ist, aber das zahlen sie. Ich zahle meine gesamte Steuer hier in Österreich. Also ich zahle schon auch in Amerika, ich zahle auch schon in Großbritannien, ich zahle in New York Steuer. Aber alles das, was ich dort zahle, wird dann auch noch auf die 55% hier in Österreich angehoben. Und das ist okay so für mich. Ich war nie ein Mensch, der gesagt hat, die Steuerleistung ist ein Kriterium für mich, wo ich lebe. Meine Familie und ich hätten jederzeit nach London gehen können, jederzeit nach Amerika gehen können. Ich würde dort deutlich weniger Steuern zahlen. Und wir haben immer gesagt, nein, Österreich ist unser Heimatland, ist unser Zuhause. Das Wochenende in Salzburg ist für mich die Erholung pur. Das ist die Regeneration und anders will ich diesen Job auch gar nicht machen.
Also ein guter Kunde des Finanzministers. Deshalb lassen Sie uns zum Abschluss noch kurz über die österreichische Politik oder die Politik insgesamt aktuell sprechen. Wir haben über die USA politisch noch gar nicht gesprochen.
Nein, da gibt es viel zu sagen.
Wie erleben Sie
die USA? Bei dem Essen gefragt, was die Europäer über die derzeitige US-Administration denken. Und meine Antwort war, ich sage das jetzt auf Englisch, if you elect a clown to be president, don't be surprised that he acts like one. Man kann das Wort Clown auch durch andere Wörter ersetzen, was ich mir jetzt erspare. Tatsache ist, dass diese US-Administration ganz bewusst Systembrüche vornimmt. Systembrüche. Erstens im Bereich, wie man Demokratie interpretiert. Kurz gesagt, Trump versucht, so viel wie Macht nur möglich zu bekommen. Das Prinzip Kontrolle der Macht versucht er zu durchbrechen, wo immer es geht. Beim Kongress, das ist ihm gelungen. Versucht es bei vielen Medien, versucht es in der Gerichtsbarkeit, versucht es auch bei der Fed. Nicht alles ist ihm bis dato gelungen. Die Brüche im Bereich Außenpolitik. Für mich ist das ein Weltblick der 50er Jahre, also zwei große Supermächte, die bestimmen können in ihrem Einflussbereich. Und der dritte, große Supermacht, China, die versucht man zu bekämpfen, aber man traut sich auch nicht so richtig. Europa zählt gar nichts, Verbündete zählen gar nichts. Brüche im Bereich Migration. Amerika war immer ein Einwanderungsland. Nun mag es schon sein, dass in den letzten Jahren der Zustrom von illegalen Arbeitern und illegalen Einwanderern aus Lateinamerika zu viel geworden ist. Aber seine radikale Haltung ist eine unheimliche Gefahr auch für die Wirtschaft. Im Unterschied zu Europa müssen nämlich jeder, der illegal eingewandert ist, auch arbeiten, weil er bekommt keine Sozialleistung. Die nennt man dann Arbeiter ohne Einwanderer oder Arbeiter ohne Dokumente. Die machen 5% der Arbeitskräfte aus von Amerika. Das sind 8 Millionen. Ohne diese 5% könnte Amerika und könnte die amerikanische Wirtschaft so gar nicht funktionieren. Aber das ist ihm relativ egal. Und dann gibt es auch noch den Bruch in der Wirtschaftspolitik, wo ich der Meinung bin, dass das letztlich zu seinem Fall führen wird. Trump ist kein Ideologe, außer in dem Bereich, dass er glaubt, der Nationalstaat ist das Wesentliche und die Zölle sind legitim, um letztlich so viel wie möglich wirtschaftliches Wachstum zu bekommen, wo wir alle wissen und jeder Ökonom und jeder Banker und jeder Investor und jeder, der ein Unternehmen führt, weiß, dass das so nicht stimmt. Er wird damit der amerikanischen Wirtschaft und damit den amerikanischen Menschen die größte Niederlage zuführen. Und das wird letztlich aus meiner Sicht seinen Fall auch verursachen. Er hat auch etwas Gutes. Er könnte Europa keinen besseren Gefallen tun. Wie er agiert.
Und das bringt mich jetzt zu einem Gespräch, das ich letzte Woche in den USA mit einem CEO geführt habe, der dort lebt. Und der halt sagt, in den USA ist das Glas immer halb voll. In Berlin oder in Wien, da gibt es gar kein Glas mehr.
Wir haben eine unheimliche Chance in Europa und auch in Österreich. Jetzt, dass allen klar sein muss, dass wir uns auf die USA nicht verlassen können. Weder wenn es um die Aufrechterhaltung der Demokratie geht, noch wenn es um die Verteidigung geht, die Europa benötigt, noch wenn es um Handelsströme geht. Wir müssen es selber schaffen. Und wir können das. Wir haben die Fähigkeiten, wir haben das Bildungssystem dazu, wir haben das Know-how dazu. Mitteleuropa, Deutschland, Österreich ist ein Land voller Ingenieure. Wir können besser als viele Amerikaner letztlich präzise Technologie bauen. Ja, wir werden die großen Tech-Konzerne jetzt nicht, aber wir können sehr viel im Bereich Infrastruktur machen. Wir können das. Wir müssen nur die Zuversicht haben. Wir müssen den Mut haben. Ja, wir müssen deregulieren. Wir haben zu viele Regeln. Wir müssen es nicht so verrückt machen wie die Amerikaner. Aber wir haben zu viele Regeln. Und interessanterweise, viele der Regeln, die wir haben, werden gar nicht kontrolliert. Ich bin eher dafür, weniger Regeln zu haben, aber dass die dann auch kontrolliert werden. Wir brauchen den Mut, letztlich auch Fehler zu begehen. Wir brauchen den Mut, Neues zu machen. Und das ist das, wo ich überzeugt bin, dass die neue deutsche Bundesregierung, auch unsere Regierung hier, eine unheimliche Chance hat, dieses Europa neu zu gestalten und auch Österreich neu zu gestalten.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, wieso hat sie eigentlich die Politik auch nie losgelassen?
Weil man da Wahnsinniges bewegen kann. Ich teile ja Menschen, Politiker, genauso wie Geschäftsleute, Manager, in zwei Kategorien ein. Die eine Kategorie, die sagt, ich will etwas bewegen. Und die andere Kategorie, ich will etwas erreichen. Die andere Kategorie, die sagt, ich will auch etwas. Den Sessel entweder bekommen oder behalten. Wir brauchen mehr von der Ersteren. Aber wir können, es gibt so viele Ideen, wie wir effizienter arbeiten können, menschlicher arbeiten können, Innovationen durchführen können, Neues durchführen können, den Wohlstand absichern können. Das alles können wir hier in Europa. Wir sind stark genug. Wir brauchen uns nicht fürchten vor den Zöllen von Amerika. Genauso wie die Chinesen Trump gezeigt haben, dass es sich nicht ausgeht, am 145% Zölle an China. Sag ich mal, dann sind nämlich relativ die Regale der Supermärkte relativ leer. Und die Leute müssen mehr dafür zahlen, für die Produkte, die es in den Regalen gibt. Wir brauchen uns auch in Österreich nicht fürchten. Wir brauchen uns auch in Europa nicht fürchten. Das alles können wir. Wir müssen den Mut haben, das Selbstvertrauen. Wir brauchen keine unnötige Auseinandersetzung mit Amerika. Aber wir können mit Selbstbewusstsein Auge zu Auge sagen, okay, wir wollen das, wir schlagen euch das vor, wir bieten euch diesen Kompromiss an. Wenn ihr das nicht tut, werden wir so und so reagieren.
Was ist eigentlich passiert, dass Sie nicht wenigstens SPÖ-Chef oder Minister oder Bundeskanzler wurden? Stimmt die Mehr, dass Sie einfach wieder mal im Flieger saßen und nicht erreichbar waren?
Nein, die Mehr stimmt so nicht.
So, das lässt Raum.
Ich war in dem Augenblick, wo damals Werner Faymann zurückgetreten ist, im Flieger nach New York. Ja, das stimmt.
Und eine Zeit lang telefonisch nicht erreichbar.
Das war nicht der Grund. Das ist die Passage, wo ich sagen kann, das stimmt so nicht.
Gut, nach dem Ausschlussprinzip haben wir uns etwas angenähert. Wir kommen zum Ende und die Frage nach der Zukunft. Gut, den Vertrag haben Sie jetzt für 2 Jahre gerade verlängert. Bis 2028. Das heißt, ich muss jetzt nicht nach weiteren Zielen oder weiteren Plänen fragen, obwohl, wenn Sie sich ja wahrscheinlich dann in die eine Manager-Kategorie einteilen, der will was erreichen. Was wollen Sie denn erreichen in den kommenden 3 Jahren?
Also ich möchte, dass wir diese Transformation vom linearen zum digitalen Fernsehen richtig umsetzen. Das ist eigentlich das Ziel meiner Tätigkeit. Wir schaffen das international schon. Also wenn Sie die Werbeeinnahmen und die Distributionseinnahmen nur in den internationalen Märkten von Linear und Streaming zusammen addieren, wachsen wir. Und diese Schiene in der Zukunft auch mit zu betreuen, mit zu helfen, mit zu verantworten, das macht Spaß. Und solange es Spaß macht, werde ich diese Tätigkeit auch tun. Und solange man mich möchte.
Worauf freuen Sie sich eigentlich am meisten, die Familie ausgenommen, wenn Sie heim nach Salzburg kommen?
Auf die Ruhe, auf das Grün von Salzburg. 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, 52 Wochen im Jahr, nur Salzburg. Das, glaube ich, würde mich verrückt machen. Aber die Erholung von Salzburg und Umgebung, das Grün, die Ruhe, die wir da haben. Ich komme nach Haus, steige aufs Fahrrad und bin in 10 Minuten im Wald. Das haben Sie in einer Großstadt wie Wien selten. Das macht den Reiz mal von Salzburg aus. Aber ich bin wahnsinnig gerne in Wien. Wien wird meine Geburtsstadt bleiben. Wien ist die Stadt und wird die Stadt bleiben, wo ich aufgewachsen bin. Wien ist für mich eine großartige Stadt. Und ich würde mir wünschen, dass eigentlich alle Österreicher einmal eine Zeit lang ins Ausland gehen. Dann würden sie wirklich glücklich nach Österreich, ob der Zustände zurückkommen. Das kann ich Ihnen prophezeien.
Herr Zeiler, danke für den Besuch bei CEO, dem neuen Podcast vom Standard. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, abonnieren Sie am besten den Standard. Alle Infos dazu gibt es auf abo.derstandard.at. Diese Folge wird produziert von Christoph Neuwirth. Scholt Wilhelm ist unser Chef vom Dienst. Unsere Musik stammt von Maximilian Bless. Mein Name ist Gerold Riedmann. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Mit den Reiseversicherungen der Platinum Card reisen Sie immer unbeschwert. Medizinische Versorgung, Gepäckabsicherung und unkomplizierte Rückreise im Notfall inklusive. Natürlich weltweit. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.